Liebe Gemeinde, einmal hier in der Kirche, aber zum anderen auch an den Geräten und an den Telefonen. Ich grüße Sie alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde. Thema wird heute Abend der Philemonbrief sein. Letzte Stunde haben wir uns mit dem Judasbrief beschäftigt. Ein Kapitel haben ganzen Brief geschafft. Ich bin guter Hoffnung, dass es heute Abend genauso sein wird, dass wir auch heute mit dem ganzen Brief, mit dem ganzen Buch Philemon in einem durchkommen. Ist nur ein Kapitel, ein gewaltiges, wunderbares Kapitel, 25 Verse, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Ich möchte beginnen mit der Andacht. Zwei Verse habe ich uns mitgebracht aus diesem Philemonbrief. Einmal den Vers 3 und dann den Schlussvers, den Vers 25. Vers 3 lautet: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und im Schlussvers, Vers 25, heißt es: Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt Gelegenheit haben, uns mit deinem Wort zu beschäftigen, dass wir heute Abend den Philemonbrief betrachten dürfen, Herr. Und wir wollen dich jetzt bitten für die gesamte Bibelstunde, aber eben auch jetzt insbesondere für die Andacht, um deinen Segen, Herr, dass du bei uns bist und dass du uns die Bedeutung deines Wortes erschließen wollest. Das geschieht nur dann und kann nur dann gelingen, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst. Und darum wollen wir immer wieder bitten, wenn wir in dein Wort blicken, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Mein Deutschlehrer, sehr intelligenter Mann, von dem ich sehr vieles gelernt habe und ich sehr dankbar bin, dass ich ihn als Deutschlehrer haben durfte, der hat immer so Spitzensätze formuliert und hat irgendwann einmal gesagt, wenn du dich mit einem Buch beschäftigen willst, halt, dann lies mal als erstes die ersten 3-4 Sätze und die letzten 3-4 Sätze. Da kriegst du einen guten Eindruck davon, wovon das ganze Buch handelt. Und da hat er sehr recht, wer sich ein bisschen in Literatur auskennt, halt, wer vielleicht selber schon mal versucht hat, was zu schreiben, halt nicht, das ist somit das Gewaltigste häufig, der erste und der letzte Satz. Und so ist es, wenn man auch so auf die Briefe guckt, auch auf die Bibel guckt, schaue ich immer gerne hin auf so ein Buch, womit beginnt es, womit endet es. Natürlich hat Gott viel mehr drauf als jeder Schriftsteller, aber das, was er dem Paulus hier gegeben hat, das ist etwas ganz Besonderes, dass er nicht nur hier, sondern in ganz vielen seiner Briefe beginnt mit der Gnade und schließt mit der Gnade. Da wird man bei einem Schriftsteller sagen, ja meine Güte, also wenn jemand ein drittes Buch gelesen hat und es beginnt so und endet so, der hat nichts anderes drauf. Hier bei Paulus muss man ja wissen, er ist vom Heiligen Geist inspiriert, das ist der lebendige Gott, der das so haben möchte. Warum ist das wohl so? Nun, weil das, was dort beschrieben ist, die Gnade, etwas so Wichtiges ist, dass man das gar nicht der Gemeinde häufig genug sagen kann. Und deshalb habe ich gerade auch das zum Andachtstext mitgenommen, diese beiden Verse von der Gnade, sola gratia, von der Bedeutung der Gnade, so habe ich diese Andacht überschrieben. Und wenn Paulus hier davon schreibt, zu Beginn, Gnade sei mit euch, wünscht es dann dem Philemon und denen, die bei ihm wohnen, bei ihm sind. Und auch zum Schluss nochmal, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Und so schließt auch die Bibel, ist der letzte Satz der Offenbarung halt, im letzten Kapitel halt. Dann wollen wir nochmal genau schauen, was Gnade ist, von der Bedeutung der Gnade. Und ich habe 3 Fragen, möchte das so katechetisch aufziehen und euch und ihnen beantworten, was eben die Bedeutung von Gnade ist. Ich möchte erstens was sagen dazu, was überhaupt Gnade ist. Zweitens, wozu man Gnade braucht. Und als drittes sagen, wie man Gnade bekommt. Sola gratia, von der Bedeutung der Gnade. Was ist Gnade? Also, da kann man sagen, das ist das Wichtigste der ganzen Welt. Dann werden einige sagen, hoppla, also das Wichtigste der ganzen Welt. Da sagen sie auch in den Predigten, das ist Jesus, das ist das Wort. Nun aber, das fällt alles zusammen. In Jesus haben wir alle Gnade. Jesus ist die Gnade, das geht alles zusammen. Im Wort haben wir die Gnade. Ohne Gnade Gottes können wir nicht sein. Die Gnade Gottes ist wichtiger als die Luft zum Atmen. Ist wichtiger als das Wasser, was wir brauchen zum Überleben, damit der Mensch funktioniert. Die Gnade Gottes ist das Wichtigste in dieser Welt. Das ist nicht meine eigene Idee. Das wissen wir alle. Ich darf immer wieder auf die 4 Sola berufen. Solus Christus, allein Christus. Sola fide, allein der Glaube, sola scriptura, allein die Schrift und sola gratia, allein die Gnade, allein die Gnade. Auch diese 4 widersprechen sich ja eigentlich, wenn man sagt solus, sola, 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 allein, allein, allein. Aber es sind eben die 4 fallen ineinander, das ist ja das Wunderbare, auch da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Es kommt auf die Gnade an. Und das ist nicht umsonst, dass die Väter der Reformation das so ins Stammbuch hineingeschrieben haben. Es kommt auf die Gnade an, sola gratia, allein die Gnade. Wenn Sie ein bisschen meinen Predigtdienst kennen, dann wissen Sie auch, dass ich jede meiner Predigten hier von der Kanzel immer wieder beginne, gerade mit diesem Wort: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird. Auch das wiederhole ich immer wieder, nicht weil mir nichts was anderes einfallen würde. Ich könnte schon einen anderen Begrüßungssatz formulieren. Aber es gäbe nichts Wichtigeres als eben diese Bitte um Gnade und den Zuspruch, den Zuruf für euch. Auch wenn das so eine vermeintliche liturgische Floskel ist, das ist viel mehr. Genau wie bei Paulus hier, der jeden seiner Briefe so beginnt und schließt. Das ist das Entscheidende, auf das es ankommt. Und das gibt ja bei Paulus eben nicht der Intellekt von Paulus her, sondern der Heilige Geist, der das so deutlich macht. Und deshalb mache ich auch hier, wenn wir heute den Philemon-Brief betrachten, halt dann nochmal so einen ganz wichtigen Punkt einfach zu sagen, wie wichtig die Gnade ist. Das ist das Wichtigste. Was ist die Gnade? Das Wichtigste, was wir brauchen. Und Gnade, wenn ich hier frage, was ist Gnade? Gnade per Definition ist die freie, unverdienbare Herabneigung eines absoluten Machthabers über seinen Untergebenen. Die freie, unverdienbare Herabneigung eines absoluten Machthabers über seinen Untergebenen. Früher im Absolutismus, etwa im 15., 16., 17. Jahrhundert, in irgendeinem Kaiser- oder Königreich, beispielsweise in Frankreich, da war es so, da hatte der König absolute Macht. Und er konnte mit seinen Untergebenen machen, was er wollte. Er konnte sie zum Tode verurteilen, er konnte sie aber auch begnadigen, wie er wollte. Er hatte absolute Macht. Und das natürlich irdisch gesehen, das ist eine große Katastrophe, wenn ein Mensch über einen anderen absolute Macht hat halt. Aber in unserem Verhältnis zu unserem Schöpfer ist das so. Er hat die absolute Macht über uns, hat uns das Leben gegeben, er wird eines Tages das Leben von uns nehmen. Und auf ihn kommt es alleine an. Und es ist wichtig, dass dieser absolute Souverän, unser Herr und Heiland Jesus Christus, uns seine gnädigliche Zuwendung schenkt. Gnade, dieses Wort kommt vom Altdeutschen Gnied, heißt so viel wie Hilfe zuwenden. Wenn uns der lebendige Gott keine Hilfe zuwendet, am Sonntag in der Predigt habe ich davon gesprochen, von seinem Angesicht, das ist im Prinzip synonym, wenn er sein Angesicht nicht uns zuwendet, wenn er uns nicht Hilfe schenkt, dann ist alles umsonst. Wir brauchen seine Gnade, seine Zuwendung. Und diese freie, unverdienbare Herabneigung des absoluten, lebendigen, einmaligen Herrschers Gottes sehen wir in Jesus Christus. Wenn wir fragen, was Gnade ist, so können wir von der Bibel auch antworten, die Gnade ist Jesus. Die Gnade ist Christus. Johannes 1 heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das, was in Jesus passiert, ist reines Gnadenwerk des lebendigen Gottes, der sich zu uns herabneigt, die es nicht verdient haben. Das, was auf Golgatha passiert, das, was in Bethlehem passiert ist, ist unverdienbare Herabneigung des lebendigen Gottes. Und deshalb darf man sagen, Gnade ist Jesus. Ein zweites, wozu braucht es diese Gnade? Da gibt uns die Bibel selber die Antwort. Titus 2,11, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die Gnade macht heil, die Gnade rettet, so kann man auch sagen. Dazu muss man wissen, dass wir alle schwerst erkrankt sind, und zwar an Sünde. Wir alle wissen, dass wir momentan auch von dem Coronavirus bedroht sind und wir alle, ich weiß nicht, wie oft wir in diesem Jahr dieses Wort schon in den Mund genommen haben, sprechen über dieses furchtbare Virus, was unter Umständen wirklich auch massive gesundheitliche Folgen für uns haben kann, aber was man mindestens wirtschaftliche und auch soziale Folgen für uns hat. Aber so schlimm dieses Coronavirus ist, viel, 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 viel schlimmer ist ein anderes Virus, das aber nicht irgendwie so ein kleiner Krankheitserreger ist, sondern das unsere gesamte Natur ist. Das ist die Sündhaftigkeit. Das heißt, wir sind nicht an irgendeinem Virus, irgendeinem Bakterium, an Krebs, Malaria oder sonst irgendetwas erkrankt, sondern an Sünde. Und dazu braucht es zur Rettung davon die heilsame Gnade Gottes. Wenn er sich zu uns nicht in Jesus Christus herabneigt, und wenn er uns durch den Heiligen Geist ihn nicht erkennen lässt, dann sind wir verloren. Wenn sein Blut uns nicht reinwäscht von dieser todbringenden Sünde, dann haben wir keine Möglichkeit zu überleben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es kommt auf die Gnade an. Die Gnade, die Gnade, die Gnade. Und wer das von Ihnen und von euch, die jetzt diese Bibelstunde hört, nicht glaubt und weiß, der darf wissen, dass er noch ganz am Anfang des Glaubens ist oder überhaupt noch nicht glaubt. Denn Kennzeichen für einen gestandenen, frommen Christen, eine Christin ist, dass je fortgeschrittener ich im Glauben an Jesus Christus bin, desto mehr werde ich entdecken und wissen, wie sehr ich der Gnade Gottes bedarf. Nicht nur als eine allgemeine dogmatische Richtigkeit, sondern dass ich, sündiger Mensch, für mein Leben, für mein Bestehen vor dem Allmächtigen nur eines bedarf, die Gnade Gottes, dass er sich mir zuwendet. Und weil das eben so wichtig ist und weil Paulus das im Heiligen Geist verstanden hat, deshalb beginnt er jeden Brief damit, nicht nur den Philemon-Brief, und endet auch damit. Bei allem, ob es Briefe sind, wo er sich sehr über die Gemeinde freut, wie in Philippi, oder wo er mit Geschwistern auch ins Gericht gehen muss, wie bei den Galatern, immer wieder der Wunsch um die Gnade, das ist so wichtig einfach. Es braucht die Gnade, um vor dem lebendigen Gott bestehen zu können, damit wir heil werden. Wir brauchen die Gnade Gottes halt. Sonst können wir nichts machen. Unser Leben beginnt mit Gnade. Es ist Gnade, dass Gott uns das Leben gibt. Es wird geführt durch Gnade. Jeder einzelne Tag, den wir haben, ist Gnade. Aber es endet auch in der Gnade, wenn wir glauben, nämlich wenn es dann weitergeht im himmlischen Jerusalem. Auch das wieder keine eigene Idee von mir, sondern die Bedeutung der Gnade haben die Väter der Reformation immer in besonderer Weise herausgestellt, immer und immer wieder. Und ich möchte nur die Frage 21 zitieren aus dem Heidelberger Katechismus, eine unserer Bekenntnisschriften halt als reformierte Gemeinde, wo da gefragt wird, was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube heißt es, da ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was Gott uns in seinem heiligen Wort offenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist. Und jetzt kommt es, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Das ist uns alles geschenkt und das erkenne ich im Glauben. Das ist wahrer Glaube, dass ich das erkenne, dass es mir aus lauter Gnade geschenkt ist. Mein Leben besteht nur aus und in Gnade. Das klingt relativ abstrakt, aber wenn man es durchdacht hat und weiß, dass Gnade die Herabneigung Gottes in Jesus Christus zu mir ist, dann wird klar, was das letztlich bedeutet. Das ist etwas ganz Wichtiges, das zu wissen, dass es darauf im Leben, im Glauben ankommt, auf die Gnade des lebendigen Gottes. Und wenn man das verstanden hat, was Gnade ist und wozu wir es brauchen, dann stellt sich als Drittes automatisch die Frage, wie bekommt man denn die Gnade? Auch das sagt uns die Schrift, Epheser 2 lesen wir, dass wir aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gnade ist ein Geschenk, das ist ja klar, das ist schon das Prinzip, wenn es eine unverdiente Herabneigung ist, können wir es, ist es nicht etwas, was wir bedingen können, was wir uns verdienen können oder gar erzwingen könnten, sondern Gnade ist ein Geschenk, so heißt es ja auch in Epheser 2, es ist Gottes Gabe, nicht aus uns und wir bekommen es durch Glauben. Wenn wir glauben an Jesus, dann bekommen wir Gnade. Es ist eine Wechselwirkung. Wenn Gott uns gnädig ist, kriegen wir Glauben. Das bedingt sich eins das andere. Und je mehr Gnade Gott uns gibt, desto stärker werden wir im Glauben. Und je mehr wir glauben, desto stärker wird die Gnade Gottes in unserem Leben letztlich sein. Das eine bedingt das andere. Aber wir können es nicht machen. Gott schenkt es. Der Glaube ist, der es uns gibt. Und es ist Gnade, wenn wir durch den Glauben so beschenkt werden. Jetzt kann man fragen, ja meine Güte, ja wie kriege ich denn dann den Glauben, wie kann ich denn da einsteigen in diesen Prozess, in diesen Kreislauf, dass das stark wird in mir? Nun beim Glauben, da haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass es drei Schritte für den Glauben an Jesus gibt. Das erste ist Kenntnis von Jesus, das zweite ist Fürwahrhalten von Jesus und das dritte ist Anwendung von Jesus. Und wenn ich jetzt nochmal komme auf den Coronavirus, um das deutlich zu machen, wie das ist, wenn eines Tages dann hoffentlich in kürzer Zeit ein Medikament gefunden ist, jetzt ein Impfstoff, und nehmen wir mal an, da gibt es irgendwann eine Pille, die können wir nehmen und dann sind wir vor Corona gefeit, dann ist genau das auch die Sache, wie wir den Coronavirus bekämpfen. Das erste ist, wir wissen um ein Medikament, da gibt es die und das mit die und die Tablette. Zweitens, da müssen wir diese Tablette besorgen, wir müssen sie kaufen. Und drittens, wir müssen das Medikament auch runterschlucken. Das ist genau derselbe Dreischritt wie bei Jesus. Wenn wir Sünde haben, dann müssen wir wissen, was gegen Sünde hilft. Das ist Jesus, Kenntnis von Jesus. Und intensive Kenntnis von Jesus bekommen wir durch die Heilige Schrift. Deshalb bin ich auch immer so erpicht drauf, dass man Bibel liest, dass man in die Bibelstunde geht, dass man sich beschäftigt mit dem Wort Gottes. Kenntnis von Jesus, und das bekommen wir in der Bibel. Das Zweite ist aber, dass man das, was man in der Bibel liest, für wahr hält. Das ist ganz wichtig. Es nutzt Ihnen nichts, wenn Sie nur wissen, dass es ein Medikament gegen Corona gibt, aber sagen, meine Güte, ist so, und sich das nicht besorgen. Zu sagen, jawohl, das weiß ich, das hilft jetzt, dann kaufe ich mir das. Das Fürwahrhalten, also das Annehmen dessen, dass Jesus tatsächlich der lebendige Gott ist und dass allein der Glaube an ihn selig macht. Aber es kommt dann eben auch noch das Dritte dazu, die Anwendung. Es hilft auch nichts, wenn Sie dann die Pille gekauft haben und legen Sie sich auf ein Nachtschränkchen und gucken sich das abends 10 Minuten an, dann hilft Ihnen das nichts gegen das Coronavirus. Sie müssen dann das Ding runterschlucken, einnehmen. Und genauso ist es eben auch, wenn wir Jesus angenommen haben, wir müssen es annehmen. Das heißt also, genau die Dinge so leben, wie sie in der Schrift stehen. Sie nicht nur wissen, was in der Schrift steht, für wahr halten, sagen, anerkennen, sondern auch anwenden. Wenn dann Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann gehen wir furchtlos nach vorne. Wenn Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann lieben wir unseren Nächsten wie dich selbst, dass wir darin leben. Und dadurch entsteht dann Glauben. Und wenn wir glauben, bekommen wir Gnade. Ist ja klar, wenn wir im Wort Gottes, das Jesus ja selber ist, lesen, wenn wir studieren, das für wahr halten und anwenden, wendet sich Gott uns zu und dann ist er uns gnädig und dann stärkt er unseren Glauben. Das ist, wie gesagt, dieser Prozess, in dem wir stehen. Wir können es nicht selbst bedingen auf irgendeinem anderen Weg. Es geht eben nur über diesen Jesus, in dem uns Gott letztlich Gnade schenkt. Aber wie gesagt, die Gnade ist so, so wichtig, dass eben immer wieder von Paulus, nicht nur von Paulus, auch von Johannes, wo ich eben von gesprochen habe in der Offenbarung, immer wieder darauf Wert gelegt wird, wenn alles abgeschlossen ist, wenn alles fertig ist und Brief fertig konzipiert ist, dann kommt das nochmal als Wunsch, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, weil eben klar ist, dass es darauf ankommt, eben auf diese Gnade. Und das wünsche ich euch allen auch, dass ihr nicht nur verstanden habt jetzt durch diese Andacht, wie wichtig Gnade ist, sondern dass vor allen Dingen Gott, der lebendige Gott in Jesus Christus, euch gnädig ist und dass er euren Glauben immer wieder stärkt und dass er dadurch immer wieder wächst in der Gnade bei ihm. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, so beginnt Paulus den Brief und schließt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit eurem Geist. Amen. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns das jetzt noch einmal zu Beginn dieser Bibelstunde vor Augen gestellt hast, anhand des Philemonbriefes, wie wichtig die Gnade ist. Und wir wollen dir Dank sagen, dass du uns deine Gnade zugewandt hast in deinem Sohn Jesus Christus. Wir wollen dir Dank sagen für all das, was du uns in ihm und durch ihn geschenkt hast, Herr. Danke, dass wir im Glauben an Jesus die Gnade von dir immer wieder geschenkt bekommen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du diesen Glauben an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus immer wieder stärken und kräftigen wollest, Herr. Und dass du dich immer wieder uns gnädig zuwenden wollest, Herr. Danke, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, Herr. Und dass du uns immer wieder in Gnade und Barmherzigkeit begegnen willst. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Amen. Ja, der Philemonbrief, das werden wir gleich sehen, handelt von einem Mitarbeiter, für den sich Paulus in besonderer Weise einsetzt. Es ist etwas ganz Besonderes. Und ich habe zwar schon vor einigen Stunden nochmal, als wir das Apostelgeschichte betrachtet hatten, über die Mitarbeiter gesprochen, aber weil das im Philemonbrief so wichtig ist, möchte ich nochmal über einige Mitarbeiter sprechen, kurz zu einigen Namen nochmal was sagen, aber insgesamt noch einmal so die Bedeutung von Mitarbeitern für gerade den Apostel Paulus benennen und auch für unseren Dienst. Es geht im Reich Gottes so zu, dass niemand dort Einzelkämpfer ist. Die Gemeinde Jesu wird ja mit dem Leib verglichen und da wissen wir natürlich, ob das 1. Korinther 12 oder Römer 12 ist, von diesem Leibbeispiel her, dass am Leib natürlich viele Glieder sind und dass die Glieder in unterschiedlicher Funktion so das Gesamtfunktionieren des Körpers darstellen. So ist das heute und so war das damals eben auch bei den ersten Christen. Und gerade die Bibel erzählt uns vom Apostel Paulus, wie wichtig seine Mitarbeiter sind. Er hat ja nicht nur Briefe geschrieben an Gemeinden nach Ephesus, nach Philippi, nach Thessalonich. Nein, er schreibt auch an spezielle Mitarbeiter. Er schreibt zwei Briefe an Timotheus, seinen wichtigsten Mitarbeiter, einen an Titus. Das ist also so wichtig, dass nicht nur die Gemeinden im Blick sind, also quasi die Schafe, die er zu betreuen hat, sondern auch seine Mithirten werden von Paulus bedacht mit Korrespondenz, mit Auferbauung, mit klaren Worten. Und wenn Gott es für wert erachtet, dass diese Briefe auch in die Bibel kommen, dann ist es wichtig, sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, wie bedeutsam Mitarbeiter sind. Und das ist das ganz Entscheidende, dass wir in der Gemeinde, ganz gleich welche Funktion wir haben, ob wir nun einen Küsterdienst versehen, ob wir einen Begrüßungsdienst machen, ob wir Pastor sind, Kirchvorsteher, egal was wir machen, dass wir wissen, es geht nicht ohne die anderen. Ich kann meinen Dienst nicht tun ohne die anderen. Ich stehe hier vorne als euer und ihr Pastor, aber ich könnte hier nicht stehen, wenn jetzt nicht andere, also die Sachen übertragen ins Internet, wenn ich Geschwister da sitzen würde, jetzt in unserem Technikteam halt, und sich darum kümmern würden, dass das alles funktioniert. Da sitzen zwei Mann, jeden Gottesdienst, jede Bibelstunde übertragen ist. Wir könnten ja nicht Gottesdienst feiern, wenn die Kirche nicht geheizt ist, wenn sie nicht geputzt ist halt, wenn wir uns nicht ums Renovieren kümmern würden, all diese Dinge. Wenn wir jetzt in Corona-Zeiten keine hätten, die einlassen würden, damit das alles funktioniert. Das sind ganz viele Dinge, ohne die es nicht geht. Mitarbeiter sind etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur für den Pastor, sondern umgekehrt eben auch für den Küster, für den Techniker, für alle, die mitmachen. Wir sind in eine Gemeinschaft hineingestellt. Und das ist ganz wichtig, dass Gott das auch für würdig erachtet und wert erachtet, das eben zu dokumentieren, eben in den Briefen, die entsprechend dann dokumentiert sind, die Eingang in die Heilige Schrift gefunden haben. Und mit dem Philemon-Brief haben wir es jetzt mit einem Brief zu tun, wo nicht der Mitarbeiter selber etwas gesagt bekommt, wie er sich zu verhalten hat, wie das im Timotheus-Brief in den beiden ist oder in dem Titus-Brief, sondern hier ist es so, dass sich Paulus für jemanden verwenden muss, wir werden das gleich sehen, der nicht richtig funktioniert hat. Er ist ein Sklave gewesen halt, der Onesimus halt, und der, für den verwendet er sich, nicht für den Philemon, sondern für eben den Onesimus, den Mitarbeiter, dass also Paulus einen extra Brief schreibt und Gott findet das so wichtig, dieses Einsetzen für den Mitarbeiter, dass er diesen Brief Eingang finden lässt eben in die Bibel. Da gucken wir gleich drauf, schon aber nochmal vorweg auf einige Mitarbeiter von Paulus halt, dass wir die nochmal vor Augen haben, dass die Bibel da eine ganze Reihe Leute auch eben benennt in der Summe. Und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Ich hätte da gut ein Dutzend weiternehmen können, und wenn Sie mal gerade zum Ende der Briefe gerade die Grußworte häufig lesen, im Römerbrief oder so etwa beispielsweise, da sehen Sie, wie viele zusätzliche Leute er grüßt, die dann auch in einem Arbeitsverhältnis, Dienstverhältnis, Mitarbeiterverhältnis mit ihm stehen und standen halt. Der erste Mitarbeiter, den ich benennen möchte, ist Timotheus. Ich sagte das eben schon, ist der wichtigste Mitarbeiter. Timotheus ist ein deutlich jüngerer Mensch als Paulus halt, den er seinen lieben und rechten Sohn nennt. Jemand, der aus dem Heidentum kommt, dessen Mutter zwar Jüdin gewesen ist halt und den er auf der ersten Missionsreise beschneiden lässt halt. Er ist Mitverfasser des ersten Thessalonicher Briefes und des Philipperbriefes. Das ist übrigens auch so ein bisschen gemein, dass so einige, von denen ich jetzt gleich noch sagen werde, die haben Briefe mitgeschrieben, aber das fällt immer unter den Tisch. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich oder an die Gemeinde in Philippi. Das stimmt nicht, das steht immer oben drüber halt. Aha, das bin ich nur ich, sondern eben auch der Timotheus. Und auch der Philemonbrief, den wir betrachten, auch den hat Timotheus mitgeschrieben. Also wenn ich jetzt schreibe, Mitarbeiter des Apostel Paulus, hätte ich eigentlich schreiben müssen, Paulus und Timotheus halt zu sagen. Die arbeiten beide zusammen und haben den Timotheus und haben den Philemonbrief geschrieben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Anteile Timotheus hatte, wie viel Paulus, das wird uns nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob er den jetzt dem Timotheus diktiert hat oder auch ob bei der Konzeption viel stärker der Timotheus dabei gewesen ist, aber das möchte ich immer wieder auch in Erinnerung rufen halt, dass wir, wenn wir auch so bei der Predigt und Apostel Paulus schreibt hier im Epheserbrief oder schreibt da und dort halt zu sagen, dass wir immer wieder sehen, dass auch das Gemeinschaftswerke sind halt, die getan werden, bis hin auch, dass das eigentliche Schreiben gar nicht von Paulus getan wird. Das schreibt die Bibel auch, zum Beispiel im Galaterbrief, schaut mit wie vielen großen Buchstaben, ich schreibe in großer Schrift halt. Das heißt, er hat den Brief vorher diktiert, im Römerbrief wissen wir, dass es diesem Tertius diktiert hat, auch da mitarbeitet, der einfach nur der Schreiberling in Anführungszeichen ist halt. Sagen also, das ist etwas ganz Wichtiges zu sehen halt, dass es nicht nur Paulus ist beim Schreiben, auch beim Konzipieren des Briefes, es sind auch andere dabei, wie hier beim Philemonbrief, eben auch der Timotheus. Timotheus ist Gemeindeleiter in Ephesus gewesen, ein sehr wichtiger Mann in der ersten Gemeinde. Auf ähnlicher Ebene wie Timotheus, von der Bedeutung ist der Titus, auch er hat einen eigenen Brief in der Bibel halt und Timotheus ebenfalls Heidenchrist und war mit auf dem Apostelkonzil als jemand, der in der Delegation aus Antiochien kam. Er ist Gemeindeleiter auf Kreta, auch ihn nennt Paulus seinen rechten Sohn im Glauben. Silas, ein anderer Mitarbeiter, kommt von dem aramäischen Wort Saul, der Erbetene. Er führt mit Paulus, haben wir letztes Mal in der letzten Einheit darüber gesprochen, die zweite Missionsreise durch und ist Mitabsender der Thessalonicher Briefe. Man ist so in der Theologie immer geneigt, ihn den Sekretär des Paulus zu nennen. Vermutlich hat er noch an mehreren Dingen da mitgearbeitet, vor allem wenn man davon ausgeht, halt, dass auch gerade nach der zweiten Missionsreise eine rege Korrespondententätigkeit von Paulus stattgefunden hat. Barnabas, über den haben wir auch schon gesprochen, als wir die Apostelgeschichte betrachtet haben, ganz wichtiger Mann in der allerersten Gemeinde, Sohn des Trostes, der eigentlich Josef heißt, der Paulus überhaupt erst in die Gemeinde einführt, erst in Jerusalem, der ihn dann nach Antiochien wiederholt und sein Begleiter auf der ersten Missionsreise ist, von dem er sich später trennt, aber der ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter im Leben des Paulus geworden ist und ohne den ganz vieles so hätte nicht stattfinden können. Lukas, der Evangelist, der die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium geschrieben hat, ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter vom Beruf Arzt, der sehr nah und sehr dicht an Paulus dran gewesen ist halt, der ja auch die Apostelgeschichte da zum Teil in der ersten Person Plural geschrieben haben. Wir haben dann, also der da ganz dicht bei dem Arbeiten dabei ist. Apollos, einer seiner Mitarbeiter, die aus der Nachfolge von Johannes dem Täufer hervorgegangen ist, halt, da hat es gerade zu Anfang immer noch so eine Parallelentwicklung gegeben. Es gibt übrigens bis zum heutigen Tag noch so ganz, ganz kleine Sekten, die sich komplett auf Johannes den Täufer berufen, halt im heutigen Syrien, im Irak halt. Und der aber aus dieser Mitarbeiterschaft dann klar zu Jesus gefunden hat und arbeitet mit Paulus in Ephesus und Korinth zusammen. Und aus dem Korintherbrief wissen wir, dass es da auch zum Teil Probleme gegeben hat, weil es da nur eine Parteiung gegeben hat. Manche halten sich zu Paulus, manche halten sich zu Apollos, manche zu Petrus halt. Aber wie gesagt, Apollos hat auch so eine eigene Fraktion in Anführungszeichen in der korinthinischen Gemeinde halt. Also nicht alles ist da nur spannungsfrei, aber wie gesagt auch ein wichtiger Mitarbeiter. Dann ist der Epaphroditos, der wird wichtig im Philipperbrief, wird er benannt halt, jemand, der vermeintlich auch nur so ein einfacher ist, aber ein ganz wichtiger, der, das wissen wir aus, wenn wir das Kapitel 2 lesen halt, so der Briefträger auch mit ist, der dafür sorgt, dass die Korrespondenz auch stattgefunden hat. Im Paulus sitzt vermutlich, wir werden da gleich auch noch beim Philemonbrief drauf kommen halt, im Gefängnis in Ephesus. Auch das ist bis nach Philippi eine ganze Reihe Wegstrecke gewesen halt und damals hat es ja nun kein DHL und keine Post gegeben halt. Das war sehr komplex, da Briefe zu bringen und auch, dass sie dann wirklich zuverlässig ankamen. Da musste man selber Sorge für tragen halt und der Epaphroditus war jemand, der eben dort dafür gesorgt hat, dass die Briefe überhaupt ankamen, wo die hingesandt wurden. Also das eine ist ja, einen Brief zu schreiben, den zu konzipieren halt, zu diktieren. Aber irgendwann ist das Ding fertig, das ist ja damals auch ein Kunsthandwerk gewesen, da auf dem Papyri zu schreiben mit all den Dingen. Aber das andere ist in der damaligen Zeit eben auch gewesen, das wirklich zu denjenigen hinzubringen halt, die den Brief erhalten sollten halt. Das ist eine sehr schwierige Sache, auch das musste gewährleistet werden, auch dafür brauchte es Mitarbeiter. Wir haben den Sosthenes, der ehemalige Synagogenvorsteher, also aus dem Judentum kommend in Korinth, der Mitabsender des ersten Korintherbriefes ist halt, eben auch da wieder. Wir wissen nicht, wie viele Anteile des Korintherbriefes jetzt tatsächlich auf Paulus zurückgehen, wie viel wirklich tatsächlich dann auch Sosthenes geschrieben hat, halt, aber auch dort, wo man sieht, halt für diese Gemeinde in Korinth ganz wichtig, ein Mitarbeiter, der dort eben sein ganz besonderes Arbeitsfeld hat. Wir haben den Johannes Markus, über den werde ich jetzt irgendwann mal eine ganz eigene Bibelstundeneinheit nochmal machen. Halt. Das ist eine ganz, ganz spannende Figur des Neuen Testamentes, das ist ja der Evangelist Markus, das ist derjenige, der bei der Verhaftung Jesu nackt flieht. In Markus 14, ganz, ganz spannender Mann, der von Anfang an dabei ist in der ersten Gemeinde, der Paulus auf der ersten Missionsreise verlässt halt, der aber dann von Gott gewürdigt wird, das Evangelium zu schreiben, das dann Matthäus und Lukas vermutlich vorliegt, dass sie dann als Lektüre haben, wo er in ganz besonderer Weise wirkt halt, den aber auch dann später Paulus über den Klee lobt halt, also ein ganz spannender, interessanter Mann der ersten Kirchengeschichte und eben in enger Mitarbeiterschaft, auch nicht nur in funktionierender Mitarbeiterschaft, das finde ich auch so toll, dass die Probleme hier angesprochen werden, die Spannungen, die da sind, ob das mit dem Apollos ist oder eben auch mit dem Johannes Markus, wo wir eben auch Versagen oder Schwäche sehen, aber auch dann mitbekommen, trotz alledem macht dann so ein Mann Gottes weiter, der gibt da nicht auf, sondern die Dinge gehen weiter und Gott kann Großes mit ihm letztlich auch tun. Und eben der Onesimus, und das ist der, den wir gleich noch näher vorgestellt bekommen halt. Alle Namen, die ich Ihnen eben euch auch gebracht habe, ist ja wie jeder Name im Alten und Neuen Testament hat auch eine Bedeutung, hat eine Übersetzung halt, die dann häufig auch so eine Spur legen zu dem, was derjenige auch getan hat. Die Namen in der Bibel sind häufig Programm und Onesimus heißt nützlich. Und dieser Onesimus ist Sklave des Philemons gewesen halt. Und er ist Sklave bei diesem Philemon und flüchtet sich zu Paulus und bekehrt sich bei Paulus. Und ist dann eine längere Zeit bei Paulus und er wird wieder zurückgeschickt. Und der ganze Brief, der Philemon-Brief, handelt nur davon, dass Paulus sich jetzt in wunderbarer Weise einsetzt, eben für diesen Onesimus, der früher unnütz war, nicht gläubig war, nichts gebracht hat und der jetzt zurückkommt und mit Bestrafung rechnen müssen. Wir müssen davon ausgehen, halt, da müssen wir wieder vor Augen halten, vor 2000 Jahren gab es eben dieses System der Sklaverei und der Onesimus war Eigentum des Philemons. Und dieses Eigentum hatte versagt und er hätte jetzt alle Möglichkeiten der Bestrafung, ob das Auspeitschen, irgendeine körperliche Verstümmelung gewesen ist, vielleicht sogar, je nachdem, wie schlimm der Schaden gewesen ist, der ihm zugefügt hat, letztlich auch die Todesstrafe oder zumindest der Verkauf auf eine Galeere oder sonst irgendetwas wäre möglich gewesen halt. Und für diesen Onesimus setzt sich Paulus ein. Nichts anderes letztlich geht es da. Also es gibt noch viele andere Dinge, wir haben gerade von der Gnade mit den Dingen gesprochen, aber der Kern des Briefes, der Anlass des Briefes ist eben zu sagen, ich muss etwas tun für einen mir wichtigen Mitarbeiter. Und das ist schon mal wichtig, wenn wir gleich den Philemon-Brief betrachten, auch das zu sehen, wenn das einfach das Motiv von Paulus ist, einen Brief zu schreiben und Gott es wiederum wichtig ist, diesen Brief in die Bibel zu nehmen, dann soll uns das eine Menge sagen für die Mitarbeitenden, mit denen wir im Reich Gottes Dienst tun dürfen. Wenn das wichtig ist, wenn die ein Problem haben und der hat was richtig falsch gemacht, das wird deutlich aus dem Kontext, wir können es nicht ganz genau eruieren, aber diese Flucht, die wird deutlich halt, das, was er falsch gemacht hat, zu sagen, dafür dem beizustehen. Paulus hätte ja auch sagen können, ich verwehre dem sofort alles und diesen Fehler, den du gemacht hast, dieser Bruch der Konvention halt, der muss sanktioniert werden. Nein, er steht dem Bruder, der ein Problem hat, bei und hilft ihm. Und das ist so die Gesamtbotschaft auch des Philemon-Briefes, zu sagen, hey, wenn dann Bruder, der mit mir im Reich Gottes dient, der mir nützlich geworden ist, Probleme hat, dann haben wir ihm beizustehen und sollen uns auch eben für ihn einsetzen. Bevor wir den Philemon-Brief als Ganzes jetzt erst nochmal lesen, noch etwas im Vorwegnahme zum antiken Briefformular. Das ist auch schon zwei, dreimal gesagt, aber das muss man auch immer wiederholen, dass die Briefe, die wir im Neuen Testament haben, insbesondere die Paulusbriefe, diesem antiken Briefformular, der es als Grundlage haben. Also so wie wir heute auch in besonderen Formen kommunizieren, die standardisiert sind zum Teil, also denken Sie nur an Ihre E-Mail-Korrespondenz oder wenn Sie per WhatsApp was schreiben, da gibt es bestimmte Abkürzungen, die man benimmt oder wenn man zum Beispiel einen Betreff oder sonst irgendwas schreibt, das sind alles gängige Kommunikationsformen, die so ein bisschen die Medien vorgeben, die wir benutzen halt, aber auch wie wir zum Beispiel was beginnen, sehr geehrter Herr sowieso und schließen mit freundlichen Grüßen, zack, zack oder sowas halt. So ähnlich ist das in der Antike auch gewesen, dass es dort eben von der Form her gewisse Dinge gab, die in einen Brief hineingehörten. Und das sind im Prinzip sechs unterschiedliche Teile eines Briefes, die man bei jedem Paulusbrief, auch bei den Petrusbriefen letztlich finden kann, die man detektieren kann. Es geht immer los mit dem sogenannten Präskript. Prä heißt vor, skrippere schreiben, also die Vorschreibung. Da ist dann der Absender genannt, also Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus. Und eben dann die Adressaten an, Apphia und Philemon und Archippus, all diese Dinge. Das ist also quasi Absender und Adressat. Das ist der erste Teil so eines antiken Briefes. Dann kommt immer der Gnadenzuspruch, also Bedeutung der Gnade, auch nicht nur hier, auch in anderen Briefen halt, die wir aus der Antike kennen. Gnade ist etwas Wichtiges gewesen, denen war in dieser heidnischen Welt auch bewusst, wie wichtig Gnade ist halt, zwar nicht bei dem lebendigen Gott in Jesus Christus, aber andersweitig, aber der Gnadenzuspruch, das ist etwas ganz Wichtiges. Und dann kommt immer Danksagung und Gotteslob. Also das sind so diese quasi, bevor es richtig losgeht, sind das die drei Dinge, die mal vorgeschaltet sind. Und manchmal muss man gucken, zum Beispiel im Galaterbrief gibt es keine Danksagung. Dann weiß man schon, hoppla, wenn das bewusst von Paulus weggelassen ist, es gibt zwar den Gnadenzuspruch, den Absender und Adressaten, aber Danksagung weggelassen wird, dann weiß man sofort, wie die Stimmung dort im Verhältnis zu den Galatern ist. Und das ist eben auch ein sehr, sehr kritischer Brief, wenn er sagt, halt, ich lasse bewusst das zu Anfang auch weg. Und da hat der Empfänger auch direkt dann auch schon so einen Hinweis bekommen, halt, zu sagen, wenn die Danksagung fehlt, halt, dann ist bei mir etwas nicht in Ordnung. Das ist schon direkt eine Ansage. Und dann kommt nach diesen ersten drei Punkten der eigentliche Briefinhalt. Der zieht sich jetzt hier beim Philemon-Brief, Sie können das mal nachlesen. Und Sie können das auch auf jeden anderen Brief von Paulus dann anwenden halt. Darum, wo es geht, eben, das werden wir dann gleich sehen, um diesen Einsatz eben für den Onesimus. Und dann schließt auch jeder Brief, Stereotyp, erst kommen Grüße, Da werden dann ganz, ganz viele Menschen gegrüßt. Hier im Philemonbrief sind es nicht ganz so viele halt. Aber wie gesagt, ein Römerbrief oder bei den Korintherbriefen halt, das sind immer ganz, ganz viele Menschen, die gegrüßt werden, die im Umfeld derer sind, die entweder in der Gemeinde sind oder der Menschen, an die die Briefe gehen halt. Und dann kommt letztlich der Segen mit dem Gnadenzuspruch. Das ist so ein allgemeiner Aufbau letztlich jedes Briefes. Jetzt wollen wir kommen zu dem Philemonbrief, zu diesen 25 Versen. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Lieben, unseren Mitarbeiter, und an Apphia, die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Also hier ist jetzt wieder Absender und Adressat. Das ist, wie gesagt, hier Verse 1 und 2. Das ist das Präskript, diese beiden ersten Verse, die ich vorgelesen habe. Und wichtig, die Adressaten hier, es ist nicht nur Philemon. Philemon ist der primäre Adressat, an den wird sich gewandt, aber er schreibt eben auch an andere. Da kann man jetzt überlegen, ist das so ein bisschen Taktik, weil er sagt, naja, für das, was ich von ihm fordere, da ist es gut, wenn die anderen das auch hören, weil dann wird es schwieriger für ihn, das nicht zu tun. Oder was ist die Botschaft dahinter? Das ist ein bisschen schwierig. Ich komme gleich nochmal bei der Auslegung darauf zu. Aber es ist wichtig, dass eben neben Philemon, der heißt übrigens wörtlich der Freundliche, das ist ein sehr reicher Christ aus Kolossea, dass eben noch genannt wird die Apphia, vermutlich die Frau des Philemon, dann Archippus, wörtlich der Herr über die Pferde, und der hat, das wissen wir aus dem Kolosserbrief, ein Amt in Kolossea innehalt, und die Gemeinde. Also das scheint quasi die Hausgemeinde zu sein, die dort der Philemon vermutlich als Hausgemeindevorsteher hatte. So ein Bischofsamt. Wir wissen ja, dass damals die Gemeinden nicht so riesengroß waren wie heute, sondern dass das eher Hausgemeinden waren. Und dass es auch in Städten, wo Paulus hingeschrieben hat, nicht die eine große Gemeinde gab, sondern viele kleine Hausgemeinden halt. Und hier haben wir auch so eine Hausgemeinde, die eben hier angeschrieben ist. Es hätte im Prinzip auch die Gemeinde von Philemon sein können, hätte er auch hinschreiben können, aber es ist primär adressiert an ihn. Wichtig bei diesem Präskript, das auch noch vorweg, ist die Gefangenschaft. Der Philemonbrief ist einer der sogenannten Gefangenenbriefe. Das ist so ein Terminus technicus in der Theologie, dass man sagt, das ist so eine spezielle Gattung. Es gibt einige Briefe, die Paulus geschrieben hat, von denen wir wissen, er hat sie eben geschrieben, als er im Gefängnis saß. Und wir nennen das eben die Gefangenenbriefe. Das ist zum Beispiel der Kolosserbrief, das ist der Philipperbrief, das ist der Epheserbrief. Und da werde ich gleich ja noch bei der Auslegung zu kommen, halt, dass das etwas Wichtiges ist, zu wissen, halt, was es heißt, Christus nachzufolgen, dass das eben auch Leiterfahrungen sind. Halt. Der Apostel Paulus lebt uns das vor, dass apostolische Existenz immer wieder auch leidende Existenz ist, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Wichtig aber hier, wenn wir hier schauen wollen, wenn wir so einen Brief betrachten, wir wissen, wohin er geschrieben ist, also an die Hausgemeinde von Philemon, an den Philemon selber, der in Kolossea sitzt, ist die Frage, von wo aus wird der Brief geschrieben? Also fragen sich die Theologen immer halt. Das ist dann so eine Geschichte. Und wenn wir wissen, er sitzt in Gefangenschaft, wissen wir von drei großen Gefangenschaften, die er hat erleben müssen. Das ist die eine in Ephesus, das ist die andere in Caesarea und das ist die letzte schließlich in Rom. Und ausgehend davon, dass der Mitarbeiter hier Archippus, von dem ich gerade gesprochen habe, eben in Kolossea sitzt, verorten wir das Haus auch von Philemon in Kolossea, und dann ist es naheliegend, von Ephesus auszugehen, von der Gefangenschaft, weil da relativ kurzer Weg ist. Wäre es Caesarea, das ist eine halbe Weltreise gewesen, oder Rom ist auch relativ weit, einfach von der Nähe, vermutlich so, dass Paulus aus Ephesus diesen Brief geschrieben hat. Dann geht es weiter mit dem Gnadenzuspruch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Wort, das ich Ihnen eben und euch schon mal dann bei der Andacht vorgelesen habe. Das ist eben dieser Gnadenzuspruch. Und dann kommt Danksagung und Gotteslob. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus Christus und gegenüber allen Heiligen. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis alles Guten, die wir haben in Christus. Und dann kommt er zum Inhalt des Briefes über, zum Eigentlichen, wo es dann darum geht. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, also hier ist klar, das ist jetzt kein biologischer Akt halt, dass Paulus da irgendwie eine Geliebte gehabt hätte, hätte da, was weiß ich, 15 Jahre im Gefängnis verbracht und mit der ein Kind gezeugt, sondern das Zeugen meint eben, er hat ihn zur geistlichen Wiedergeburt gebracht. Es ist keine körperliche Geburt, die hier passiert ist, sondern es ist eine geistliche Wiedergeburt, die eben durch den Verkündigungsdienst des Paulus passiert ist, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist, den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich komme gleich auf die Geschicklichkeit des Apostel Paulus zu sprechen, halt, aber es ist begeisternd, wie er das hier alles auch aufbaut. Ich möchte aber noch ein Wort zu dem Onesimus sagen. Halt. Der Onesimus ist Sklave. Und das ist immer wieder etwas, wo Leute auch Probleme mit haben, auch wenn sie dann in anderen Briefen lesen, dass Paulus eben dann auch Sklaven auffordert, in ihrem System zu bleiben. Das heißt nicht, dass die Bibel die Sklaverei befürwortet. Aber was die Bibel nicht möchte, das muss man sagen, ist eben ein gesellschaftsrevolutionäres Modell. Das, was zum Teil von manchen Theologen dann missbräuchlich so ausgedeutet wird, auch in der Befreiungstheologie, die dann zum Teil dahin gegangen ist, auch zu den Waffen, um gesellschaftliche Systeme zu ändern. Gott ist es wichtig, Systeme zu ändern. Und Gott hat ein Nein zur Diktatur und zur Unterdrückung von Menschen. Unstrittig. Aber es geht nicht über die aktive Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse mit Gewalt, sondern über die Selbstdurchsetzungskraft des Wortes Gottes. Das ist immer das, worauf gesetzt wird. Auch bei der Sklaverei zu sagen, jawohl, nicht über Revolution, dass Menschen sich erheben und andere Menschen dann zu Schaden bringen, sondern gesellschaftliche Verhältnisse werden durch die Kraft des Evangeliums verändert. Und auch hier, das ist ganz geschickt, dieses Verhältnis. Paulus schickt den Onesimus zurück in dieses Sklavenverhältnis, aber mit dem Wort Gottes, dem er vertraut, dass das etwas tut. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne dein Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave. Ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe das mit eigener Hand. Ich will es dir bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Wenn Sie diesen Text hier lesen, da kann man sagen, auf der einen Seite, das ist ein Riesenschlitzohr, dieser Paulus. Das ist also ganz geschickt, wie der das hier macht, um wirklich den Philemon erstmal so zu sagen, was der für ein toller Mensch ist. Ich bete die ganze Zeit für dich. Und ihn dann so ein bisschen dazu fordern. Wir wollen dir das Gute nicht abnötigen. Das ist so eine Formulierung. Ich will dir das Gute nicht abnötigen. Ja, da habe ich ja schon alles. Ich habe den in die Ecke gestellt. Der kann schon gar nicht anders mehr. Wenn er davon spricht, ich schreibe hier mit eigener Hand halt. Ich schweige davon, dass ich den nur. Der schweigt ja eben nicht. Das ist ja das Geschickte, ne, zu sagen. Also das ist so brillant. Und wenn man das im Griechischen liest, das ist so perfekt. Das ist so fast schon perfide. Aber es ist ja um einen Satz für einen lieben Bruder willen, den er auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem Kampf gegen die Sklaverei, da rausführen will. Und wenn dieser Philemon ein gläubiger Mann gewesen ist, es wird davon in der Bibel nicht berichtet, was da mit Onesimus passiert ist, der hat gar keine andere Möglichkeit. Paulus erinnert ihn dran, dass du wiedergeboren bist, das ist mein Verdienst. So würde ich das jetzt grobschlächtiger Typ sagen. Ihr macht das viel feiner halt. Ne? Und ich schicke dir den jetzt zurück. Das ist ein Bruder, den hast du gefälligst so anzunehmen, weil er wirklich gut geworden ist und du musst das Verhältnis mit ihm überdenken. Das ist so die grobe Rede, die ich führen würde. Aber das, was Paulus hier bringt im Heiligen Geist, ist viel, 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 viel diffiziler, viel geschicklicher einfach. Es ist eine schriftstellerische Brillanz, einfach zu sagen, halt, dass er den Philemon so für sich einnehmen musste, sagen, dass dem gar keine andere Wahl mehr bleibt, als dass er tatsächlich gut an diesem Onesimus handeln wird. Also das ist ein ganz, ganz starker Text, wo man einfach sieht, wie Paulus formulieren kann. Paulus ist immer wieder Vorwurf gemacht worden, halt, den er auch selber formuliert, ja, dass er nicht so der ganz große Redner ist, dass die Leute in seinen Predigten einschlafen, dass das langweilig sei. Aber was er schriftstellerisch drauf hat, das ist einfach so brillant. Also das ist ein so tolles Griechisch, aber eben auch von der brillanten Rhetorik, also von dem, was ist, das wird hier deutlich, wie er eben, ich sage jetzt mal, den Philemon lobend in eine Ecke drängt, wo der gar keine andere Möglichkeit mehr hat, als letztlich das zu tun, was Paulus ihm gebietet, ohne es ihm tatsächlich zu gebieten. Es ist ja fast wie so ein demütiger Wunsch und ich bitte dich und ich bezahle dir auch alles und ich mache das, aber tatsächlich ist ja klar, was hier als Antwort kommen müsste, wenn jetzt wir Philemon wären und Paulus so uns schreiben würde, dann wäre es so, dann würden wir sofort sagen, ja, alles klar, was soll ich denn machen, gerade auch mit dieser Verortung in und bei Christus, da bleibt uns gar keine andere Wahl. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Ja, das ist auch, also das ist schon brutal. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam halt nicht. Er sagt nicht, nur mach ein bisschen mehr, sonst als ist es schon geschehen. Also es ist brillant. Zugleich bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, mein Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das sind die 25 Verse des Philemon-Briefes. Und ich möchte noch einiges dazu sagen. Ich habe so 5 Punkte mitgebracht, so exegetische Schwerpunkte nenne ich das ja immer wieder, die ich hier benennen möchte. Das erste ist das Gefangensein für und von Christus. Es geht ja los, dass Paulus schreibt, ein Gefangener Christi Jesu. Und im Vers 9 heißt es, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Er hätte ja auch schreiben können, ich sitze jetzt in Ephesus im Gefängnis oder vielleicht in Caesarea oder in Rom. Nochmal, wir gehen davon aus, dass es in Ephesus gewesen ist halt. Nein, aber macht deutlich, dass er nicht von irgendwie der römischen Staatsmacht oder irgendwie einem Statthalter da gefangen genommen worden ist, sondern er ist gefangen von und für Christus. Dass er da in Ketten liegt, hat damit zu tun, dass er Jesus Christus nachfolgt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir von Jesus gefangen genommen worden sind. Ich sage das jetzt mal vielleicht etwas negativ konnotiert. Das heißt, wenn uns der Heilige Geist in Besitz genommen hat, wenn wir das Ja zu Jesus gefunden haben, dann sind wir gefangen. Dann sind wir erstmal gefangen bei Jesus. Dann sind wir bei ihm. Also Positives halt. Dann sind wir wirklich gerettet, gefangen, aber im positiven Sinne halt. Aber wir sind dann natürlich auch für etwas anderes verschlossen. Und wir werden dann in dieser Welt, wofür wir verschlossen sind, immer wieder erleben, dass sie sich gegen uns wendet. Und das führt dann eben auch zu diesen Gefangenschaftssituationen, in die Paulus immer wieder hineingekommen. Und das ist so etwas, was ineinander geht. Sind wir gefangen für Jesus? Er war in Liebe gefangen. Das ist ja so eine Sache, die wir aus der Romantik so kennen, sozusagen. So, wenn wir vom Heiligen Geist in Liebe zu Gott gefangen sind, wenn uns das so bindet, wenn das etwas mit uns macht, müssen wir damit rechnen, dass wir auch tatsächlich gefangen genommen werden. Brüder weltweit erleben das immer wieder, dass sie gefangen genommen werden aus keinem anderen Grund, weil sie zu Jesus gehören. Aus keinem anderen Grund. Und das ist eben Paulus auch hier passiert. Und wir wissen das auch wenn wir nicht in ein Gefängnis hinein müssen, aber den Widerstand der Welt, diejenigen, die nicht von Jesus gefangen sind, die hinter der Herrschaft des Teufels stehen, die nicht von Christus gerettet sind, mit dem Netz, Jesus spricht ja von den Menschenfischern, das ist auch so ein Motiv zu sagen in der Bibel, das Netz, was einen dann einfängt für Gott halt tatsächlich, zu sagen, wenn wir nicht gefangen sind von Jesus Christus, dann gehören wir zur Welt und dann wird die Welt sich immer wieder auch gegen die wenden, die eben gefangen und gerettet sind. Das ist dieses Motiv des Gefangensein von und für Jesus. Ein zweiter exegetischer Schwerpunkt, was Gott von den freundlichen, fruchtbaren und Reichen verlangt. Der Brief wird geschrieben an Philemon, das ist der Freundliche, heißt wörtlich übersetzt der Freundliche, an Apphia, seine Frau, die Fruchtbare, und eben an Archippus, den Herr über die Pferde, das heißt, es ist ein reicher Mann gewesen. Deshalb meine Formulierung hier, was Gott von den Freundlichen, Fruchtbaren und Reichen verlangt. Paulus stellt ja im Heiligen Geist an den Philemon eine Forderung. Du sollst mit dem Onesimus anders umgehen als du eigentlich nach welchem Recht könntest. Da ist ein Verlangen danach, das über Paulus Gott hier an den Philemon stellt. Aber nicht nur an ihn, sondern auch an die Frau, die Fruchtbare und eben an den Archippus, den Reichen. Und die können das tun, weil die eben begabt sind. Philemon hat Geld, seine Frau hat Geld, sie sind fruchtbar. Das sind Dinge, dieser Archippus halt, da ist etwas, sie können etwas tun. Sie haben etwas von Gott bekommen und Gott verlangt von ihnen auch, dass sie da etwas weitergeben an die Menschen, die mit ihnen leben. Das ist auch so ein Hintergrundmotiv dieses Philemon-Briefes, zu sagen, wenn ich von Gott beschenkt bin mit Freundlichkeit, mit Fruchtbarkeit, mit Reichtum, dann habe ich eine Aufgabe in dieser Welt. Und jetzt in einem Mittwoch nach Erntedank, wir sind ja heute nach dem Erntedankfest, ist das immer wieder wichtig, wo wir gucken dürfen, was hat Gott uns denn nicht beschenkt? Nochmal, das sind reale Personen, dieser Philemon, seine Frau und auch der Archippus. Aber wenn wir das dann übersetzen, wenn ich Freundlichkeit habe, also wenn ich ein freundlicher Mensch bin, das heißt, wenn ich Freude in meinem Leben habe und die auch nach außen ausstrahle, wenn ich fruchtbar bin, also das heißt, wenn ich gesegnet bin durch Kinder, wenn ich fruchtbar in meiner Arbeit bin mit all den Dingen, wenn ich Reichtum besitze, dann sind das nicht Dinge, die ich selber gemacht habe, sondern die hat Gott mir letztlich gegeben. Da haben wir am Sonntag ja in der Predigt drüber nachgedacht zu sehen. Und wenn mir das gegeben ist, dann wird Gott natürlich von mir, dem viel gegeben ist, mehr verlangen als von anderen, denen keine Freude geschenkt ist, die nicht reich sind, die eben nicht fruchtbar sind, die Schwierigkeiten haben. Und hier wird sich an einen begüterten, begnadeten Menschen gewandt und von dem werden Dinge abverlangt. Und das ist das Wichtigste, wo wir uns immer wieder fragen sollen, wie ist das denn mit den Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat? Das ist ja etwas, wo wir wissen von den anvertrauten Zentnern, von den Pfunden, die uns gegeben wird. Was hat Gott nicht in uns hineingelegt? An Freundlichkeit, an Reichtum, an Fruchtbarem, was gelungen ist in unserem Leben. Und wir dürfen Dinge für uns behalten, aber wir sollen sie eben auch an andere weitergeben, an den Onesimus. Und jetzt wieder das Wort nützlich. Natürlich ist Onesimus nützlich gewesen in Paulus. Aber die Gaben, die eben der Philemon hat, er soll sie auch nützlich machen für jemand anderen. Das ist ein Grundprinzip des Glaubens an Jesus Christus, wenn ich darin lebe, dass sagen, das, was ich habe, mit anderen zu teilen, ist weiter zu verschenken. Was Gott von Freundlichen, Fruchtbaren und Reichen verlangt. Und wenn wir Freude haben in unserem Leben, wenn unser Leben gedeihen kann, wenn es Segen bekommen hat und wenn es reich ist halt, dann dürfen und sollen wir uns immer wieder fragen, was dürfen wir an andere weitergeben. Ein drittes exegetisches Schlaglicht, das ist die Erquickung der Herzen der Mitgeschwister halt. Das ist etwas Tolles, was hier gesagt wird über den Philemon, denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Also ich glaube nicht, dass das etwas ist, was er jetzt nur so zur Schmeichelei geschrieben hat, sondern dass das tatsächlich eben diesen Philemon auszeichnet, dass er andere Menschen, andere Brüder erquickt. Auch das wissen Sie, wenn Sie schon mal eine Predigt von mir gehört haben. Ich mag dieses Wort Erquickung von der Lautmalerei so her, weil das einfach so aussagt mit dem ja, Hörenden, was wir mitbekommen, was es auch inhaltlich aussagt, Erquickung. Ja, da merkt man schon direkt, was dieses Wort tut und das schenkt dieser Philemon anderen Menschen. Und Erquickung ist etwas, was in der Bibel immer wieder benannt wird, dass es verschiedene Dinge gibt, in denen wir Erquickung finden können, denen wir anderen schenken können halt. Also Erquickung ist beispielsweise etwas, was wir im göttlichen Wort finden. Also das heißt Psalm 119, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Und wenn der Philemon als Hauskreisleiter dort anderen das Wort auch weitergibt, hat er sicherlich auch mit seinem Verkündigungsdienst, so wie es da steht, eben Leute erquickt. Und wenn wir Erquickung brauchen, dann dürfen wir uns auch, wie gesagt, immer wieder unter das Wort stellen. Aber nicht nur durch das Wort, auch durch die Führung, die wir durch das Wort bekommen in unserem Leben, bekommen wir Erquickung, Auferbauung. Psalm 23 heißt es, und ob ich schon mal, erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn ich erlebe, dass ich in schwierigen Situationen bin und Gottes Wort mich erreicht und ich dann wieder Klarheit darüber bekomme, wie es weitergeht, dann ist mir das Erquickung, ist mir Auferbauung halt. Und das ist etwas, was eben der Philemon getan hat. Er ist zu einem Erquicker der Herzen der Mitgeschwister geworden. Ein Erquicker der Herzen der Mitgeschwister. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, was wir auch immer wieder vor Augen haben sollen, dass wir Leute erquicken im Glauben. Leider ist es gerade auch in einer bibeltreuen Gemeinde immer wieder so, dass Menschen andere eher so ein bisschen runterziehen, dass man eher so mit dem erhobenen Zeigefinger sagt und du und das nicht und sonst irgendetwas. Und manchmal traut man sich gar nicht mehr, Dinge zu tun. Glauben hat etwas damit zu tun, Evangelion, fröhliche Botschaft, dass Leute eben erquickt werden. Und das würde ich mir wünschen, dass Leute das auch sagen könnten, jetzt von meinem Dienst, dass man sagt, Mensch, ja, er hat die Herzen der Mitgeschwister erquickt. Er hat mich nicht belastet mit dieser harten Rede, sondern er hat mich erquickt. Über das göttliche Wort, über die Führung des lebendigen Gottes habe ich Erquickung erfahren. Das, wie gesagt, das, was Philemon tut, er ist ein Erquicker der Herzen der Mitgeschwister und möge der Herr da schenken, dass wir das durch unseren Dienst immer wieder auch sind. Ein viertes, das Nützlichsein im Reich Gottes. Im Vers 11 heißt es hier, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Also dieser Onesimus war früher ein anderer. Vor seiner Bekehrung, bevor er letztlich durch Paulus dann die Wiedergeburt erfahren hat, über den Heiligen Geist, war er unnütz. Das sagt er ja ganz klar, da hat er nichts gebracht. Aber nach der Bekehrung wird er zu einem Nützlichen, auch deshalb der Name Onesimus im Reich Gottes. Und Paulus beschreibt das ja, wie wichtig er ihm geworden ist in seiner Situation der Gefangenschaft. Und das ist auch etwas, was wir uns immer wieder hinterfragen sollen. Also der ganze Philipperbrief ist eine Hinterfragung letztlich halt, auch mit diesen gerade 5 Schlagworten halt. Die Frage an uns, wie nützlich sind wir denn im Reich Gottes? Wie nützlich ist mein Leben fürs Reich Gottes? Also das war auch mit für mich ganz klar, als ich die Berufung Gottes erlebt habe, als ich verstanden habe, ja, es gibt einen lebendigen Gott, dass es da gar keine Frage gibt, eben nicht Soldat werden, sondern Pfarrer werden, weil das war mir deutlich, das eine, damit kann ich mich anders einbringen, da kann ich nützlicher sein, als eben, wenn ich irgendwas anderes machen würde. Aber natürlich kann auch nicht jeder hauptamtlicher Christ in der Gemeinde oder im Reich Gottes sein, aber die Gaben, die uns gegeben sind, die haben wir einzubringen. Und da bitte ich euch und sie immer wieder auch zu gucken, wo könnt ihr denn nützlich sein im Reich Gottes? Wo könnt ihr denn auch so ein Onesimus sein, der früher unnütz war, wo man seine Gaben selbstsüchtig entsprechend gebraucht hat und wo ist man irgendwann nützlich geworden, dass man gesagt hat, hey, das ist der Punkt, wo ich mitarbeite. Das ist der Punkt, wo ich mich investiere ins Reich Gottes, da bin ich da. Und ein fünfter und letzter exegetischer Schwerpunkt aus diesem Philemonbrief, dass mehr tun letztlich als verlangt ist. Sagen, das verlangt er ihm ab hier im Vertrauen auf dein Gehorsam, Vers 21, schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Das eine ist ja zu sagen, nützlich zu sein, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Aber das Nützlichsein ist das eine. Ich sage ja immer, es kommt darauf an, die 4 Fragen, die ich immer wieder stelle. Erstens, bist du wiedergeboren? Zweitens, ist deine Aufgabe im Reich Gottes da? Und drittens, bist du brennend im Reich Gottes? Also das Nützlichsein, man sagt, ich habe eine Aufgabe, jawohl. Aber bin ich da auch brennend? Tue ich wirklich mehr, als eigentlich vom Amt von mir verlangt wird? Das wissen Sie von allen Bereichen. Man kann seinen Job tun und tun. Ich kann Arzt sein und kann einigermaßen meinen Dienst erfüllen im Krankenhaus, dass mir niemand etwas nachsagen kann, das ist in Ordnung, dass alle irgendwie einen Haken hintermachen, aber da kommt auch nichts weiter bei rum. Aber ich kann auch brennen in meinem Beruf halt und kann mehr tun, kann mich investieren halt, kann Dinge anders machen, meinen Patienten über das, was eigentlich gilt, begleiten und ihnen helfen. Und genauso ist es natürlich auch bei der Arbeit im Reich Gottes, dass man eben mehr tun darf und soll, als das, was eigentlich verlangt ist. Nicht nur hier an dieser Stelle, wo eben Paulus dem Philemon ins Gewissen redet, auch wenn wir an Jesus denken, wenn er in der Bergpredigt sagt, wenn nicht nötigt einer eine Meile mit dir zu gehen, dann geht 2. Wenn ich jemand um deinen Rock bitte, so gib ihm auch den Mantel. Das meint eben brennend im Geist sein. Das ist ja so eine Formulierung aus Römer 12, brennend im Geist sein. Das heißt nicht nur, und das ist das, was er voraussetzt hier zu sagen, dass Philemon wirklich ein gläubiger Mann ist und nicht, dass er ihn irgendwie so halb ziehen will, so was weiß ich, wie so ein Trainer, der so das Letzte aus seinen Sportlern rausholt, sondern zu sagen einfach, er vertraut ja auch drauf, dass er eben im Glauben stehend sowieso so brennend ist, so muss man das verstehen, dass er sowieso mehr macht, als überhaupt verlangt wird, im Gegenüber eben dem Onesimus, weil er weiß, es geschieht ja in Jesus Christus. Aber das ist etwas Wichtiges auch, dass wir wieder gucken müssen, ob wir in diesem Brennen sind. Nicht, dass wir das aus uns heraus tun, dieses mehr tun, als verlangt ist, sondern dass der Geist in uns so brennend ist, dass die Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, dass wir die wirklich in aller Liebe und wirklich mit brennendem Herzen für Jesus Christus letztlich erfüllen? Sind wir da wirklich brennend im Geist? Tun wir wirklich mehr, als verlangt ist, nicht aus einem Druck heraus, sondern deshalb, weil wir eben gar nicht anders können, weil die Liebe zu Jesus Christus uns dahin führt? Das sind so fünf Bemerkungen, Beobachtungen, exegetische Schwerpunkte aus dem Philemonbrief. Mache hier einen Punkt. Und nächste Woche haben wir keine Bibelstunde und danach wird, wie das im Herbst immer so ist bei unserer Gemeinde, unser Magister Herbert Katzner übernehmen und der wird über Elia sprechen, wird da, glaube ich, insgesamt 5 Bibelabende zu machen. Ich möchte gerne noch mit Ihnen und für euch beten. Ihr lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen etwas unbekannteren Brief, den wir heute Abend betrachten durften. Wir wollen dir Dank sagen für die Wertschätzung des Onesimus, den der Paulus hier ausdrückt, aber den du auch zum Ausdruck gebracht hast. Dass du dich für jemanden eingesetzt hast über den Paulus, der eigentlich unnütz war, der einen Fehler gemacht hat, aber der dann nützlich wurde, Herr. Und danke, dass wir uns auch darin sehen dürfen, Herr, wenn wir uns von dir gebrauchen lassen, Herr. Dass wir, wenn wir zu dir gehören, Herr, dass du dich für uns einsetzt, verwendest, Herr, so wie das der Paulus eben auch für den Onesimus getan hat. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier in der Kirche ist, der zugeschaltet ist, um deine Begleitung, deine Behütung. Du weißt, was bei jedem Einzelnen dran ist. Du weißt um Probleme, um Schwierigkeiten. Du weißt um Entscheidungen, Herr. Du weißt um Trauersituationen und Krankheiten. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, Herr, der jetzt zugeschaltet ist, der jetzt hier ist, um deine Hilfe. Ich möchte dich bitten, dass du ihm Erquickung schenkst, Herr. Die Erquickung durch dein Wort und durch die Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du ein Gott bist, der für uns nicht die Trauer und das Leid möchte, sondern die Fröhlichkeit und Auferbauung, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt bei uns bist, bei all dem, was vor uns liegt, Herr, dass du uns führst und leitest, Herr, und dass du es uns immer wieder schenkst, Herr, dass wir immer wieder in Fröhlichkeit und eben auch mit Brennen an die Aufgaben herangehen, die du uns in deinem Reich geschenkt hast. So wollen wir eins werden, in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Abend. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.